hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann, ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's! Hallo ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge, heute zu dem Thema Durchschlafen. Ich glaube, eine der häufigsten Fragen und vielleicht auch unangenehmsten Fragen, die sich in der heutigen Zeit junge Eltern immer wieder stellen müssen. Da ist so ein Baby gerade ein paar Tage, ein paar Wochen alt und dann kommt doch wirklich die ernst gemeinte Frage, also das alleine muss ich ja schon nochmal so ein Anführungszeichen setzen, die ernst gemeinte Frage, na, schläft schon durch? Wenn man sich mal so ein Baby anguckt und vor allen Dingen auch die Magengröße von so einem Baby, dann wäre das schon fatal, wenn das Baby sich ja von abends 9 bis morgens um 6 Uhr so gar nicht mehr meldet. Das nächste Problem ist natürlich, dass wir uns als junge Eltern sofort unter Druck gesetzt fühlen und das Gefühl auch sofort bei den, vor allen Dingen bei den Müttern hervorkommt, ich mache irgendwas falsch. Die erwarten anscheinend, das Baby müsste durchschlafen und irgendwie sind wir davon noch weit entfernt, weil das Baby vielleicht alle 1,5, 2 Stunden nachts unruhig wird, Hunger hat, vielleicht auch getragen werden möchte, Nähe, kuscheln, es möchte eben nicht schlafen, es brabbelt, aber wenn ich das Licht ausmache, meldet es sich auch sofort und hat da überhaupt gar keine Lust drauf, jetzt Ruhe zu geben. Natürlich ist unser Stoffwechsel auch sehr dankbar für diese nächtliche Ruhe. Das heißt also, es setzt mich ja auch als Eltern unter Druck, wenn ich nachts immer wieder aktiv werden muss und eben nicht ungestört meinem normalen Bedarf, dem Schlafbedarf nachkommen kann. Und das prallt einfach von beiden Seiten ganz stark auf diese gerade frisch gewordenen Eltern. Zum einen möchte ich hier gleich nochmal ansprechen, wie ich es schon häufig in diesen Folgen auch gemacht habe, dass ich euch erstmal zurufen möchte, ein Baby, was nicht durchschläft, ist ein völlig normales Baby. Und bis ein Kind durchschlafen kann oder wie auch immer, da können ja manchmal 1,5, 2, 3 Jahre vergehen, bis es sich wirklich auf dieses Durchschlafen richtig einlassen kann. Und das Weitere, was ich euch noch sagen möchte, ist, dass ich es auch immer wieder in meiner Praxis erlebe, obwohl ich genau weiß, dass es bei der Familie nicht rund läuft, dass die Nächte auch anstrengend sind, dass sich untereinander in diesen jungen Eltern, Clans irgendwie dann so die Lüge verbreitet, doch, ach ja, unser schläft schon durch. Was ein Quatsch. Und natürlich geht die Mama, die jetzt nicht gelogen hat, ganz ja, eingeknickt aus so einer Gruppe heraus nach Hause und denkt sich, was mache ich denn nur falsch? Alle schlafen, nur ich nicht. Und mein Kind auch nicht. Also hier nochmal ganz klar, lasst euch bitte nicht solche Lügenmärchen auch immer wieder auftischen und versucht real die ganze Sache anzugehen. Also nochmal ganz klar, ein Baby schläft in aller Regel nicht durch, sondern diese Vorstellung der Gesellschaft, dass ein Baby mit wenigen Wochen oder Monaten durchschläft, ist eine völlige Fehlerwartung an dieses Kind. Also das kann und sollte eigentlich noch gar nicht funktionieren. Das mal dieser ganzen Folge vorneweg geschossen. Nähern wir uns nochmal der Frage per Definition, was meint denn Durchschlafen überhaupt? Meint das von abends 8 bis morgens 8? Nein, die Definition, und dann kommt ihr vielleicht der ein oder anderen Nacht auch schon mal näher, dass ihr auch sagen könntet, ja, mein Kind hat durchgeschlafen, wenn es 5 bis 6 Stunden am Stück schlafen kann und ohne Hilfe, selbst wenn es wach geworden ist, wieder einschläft. Also 5 bis 6 Stunden. Ist ja schon nochmal was anderes, wie diese Vorstellung, ich lege das Kind eben abends ins Bett und erst morgens, wenn ich ins Zimmer komme, ist es wieder wach. Ein Schlafbedürfnis eines Babys ist sehr, sehr individuell. Und ich habe jetzt lange überlegt, ob ich dir in dieser Folge wirklich überhaupt mal Stundenanzahlen als ganz grobes Raster geben sollte. Also nochmal die Ansage vorneweg, es ist sehr, sehr individuell und ich möchte jetzt nicht, dass du jetzt hier auf den Sekundenzeiger guckst und die Zeit stoppst, in der dein Kind schläft. Aber ich wollte trotzdem, und die Literatur bietet natürlich immer wieder solche Ansagen, sie ganz grob geben und nochmal dazu sagen, es ist sehr individuell. Ein Neugeborenes kann bis zu 16 bis 20 Stunden schlafen. Ein Kind von 1 bis 3 Monaten 17 Stunden. 3 bis 5 Monate 15 bis 16 Stunden. Und ein Kind 4 bis 6. Monat 14 bis 15 Stunden. Ganz grobes Raster. Durchschlafen ist in den ersten Jahren wirklich die Ausnahme und stellt auf keinen Fall die Regel dar. Ist also wirklich, ich sag's nochmal, eine reine Fehlerwartung der Gesellschaft. Lasst uns aber mal gemeinsam überlegen, was sind denn Gründe für einen schlechten Schlaf von einem Baby? Was kommt da alles so auf so ein Kind zu? Natürlich sind Krankheiten oder führen Krankheiten dazu, dass der nächtliche Schlaf gestört ist, ob das jetzt Blähungen sind, ob die Nase zu ist beim Schnupfen oder bei einer Erkältung der quälende Husten, ob das ein Juckreiz ist durch eine Hauterkrankung, natürlich bringt das noch mehr Unruhe in den nächtlichen Schlaf. Aber auch wenn Kinder Zähne bekommen, Zähne machen ja immer Ärger, egal ob sie kommen oder gehen, führt natürlich zu Unruhe. Aber die Kinder haben auch immer wieder mal, gerade in dem ersten Lebensjahr, verschiedene Entwicklungssprünge, die sie machen. Auch das bedeutet natürlich, dass diese ganzen Entwicklungssprünge in der Nacht vom Kopf her, vom Unterbewusstsein her verarbeitet werden müssen. Und das führt bei vielen Kindern eben auch zu diesen Unruhezuständen. Wachstumsschmerzen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die eigenen Wachstumsphasen und dass man dann wirklich Schmerzen, ich kann mich daran erinnern, dass ich wirklich Schmerzen in den Beinen hatte, wenn ich so gewachsen bin. Und auch das kommt oder kann natürlich sich nachts bemerkbar machen. Aber auch solche Einschnitte in den Alltag wie ein Umzug, ein Urlaub, viel Trubel. Ich nenne da jetzt mal so die Feiertage, Weihnachten, Ostern, wenn Familie zusammenkommt, ne? Überhaupt familiäre Umbrüche auch, ein Tod eines geliebten Menschen aus dem Haushalt oder aus dem nahestehenden Haushalt, eine Scheidung. All das sind Geschichten, die Kinder natürlich auch spüren und mitbekommen. Und ganz klar, der Schlaf ist etwas sehr, sehr Sensibles. Man nennt den Schlaf ja auch häufig den kleinen Tod. Das heißt, ich muss in dem Moment, wenn ich in den Schlaf kommen möchte, mich entspannen können, alles fallen lassen können. Und dafür, ja, muss das äußere Umfeld, aber auch das meines Seelen- und psychischen Zustandes so sein, dass ich mich fallen lassen kann. Natürlich in jeder Weise, wenn das Kind Schmerzen hat, ob es Zähne oder Fieber oder was auch immer hat. Aber ich glaube, das ist auch sehr naheliegend, dass dann Mütter und Väter auch nochmal Verständnis dafür haben, wenn die Nächte unruhiger sind. Damit erkennen wir, dass die meisten sogenannten Schlafprobleme durch das äußere Umfeld eine deutliche Prägung erleben. Wenn einem aber das über doch eine sehr längere Zeit und manchmal auch gar nicht erklärbar mehr zu dauernd oder andauernden Schlafproblemen führt und die Eltern dann wirklich sehr frustriert sind und manchmal weiß man ja gar nicht, wo hängt's denn jetzt? Und dann ist meine Empfehlung aus der Praxis eigentlich, den Eltern zu einem Schlaftagebuch zu raten. Einer Liste, in der ich einfach Wach- und Schlafzeiten des Babys eintrage. Und das wirklich mal über ein paar Wochen hinweg. Das heißt, ich nehme mir einfach 2 verschiedene Farben. Ich habe jetzt wirklich den 24-Stunden-Tag auf einer Liste ausgedruckt und klammer dann immer ein von 8 bis 10 war das Kind wach, dann hat es 1 Stunde geschlafen, dann nehme ich die andere Farbe, dann habe ich wieder eine Wachphase. Ich kann hier auch mal, wenn ich so ganz im Dunkeln tappe, auch dann nochmal die besonderen Highlights des Tages einsetzen, wie wann gab es Essen. Vielleicht auch mal, wenn ich in der Überlegung bin, ob es sich vielleicht um eine Nahrungsunverträglichkeit handelt, auch mal eintrage, was gegessen wurde. Um vielleicht herauszufinden, dass 1 Stunde nach dem Essen diese Unruhe und dieser nicht vorhandene Schlaf, obwohl das Kind müde ist, vielleicht Einzug findet. Diese Schlaftagebuch kann mir dann wirklich eigentlich relativ schnell eine Auskunft geben. Und selten braucht es dafür dann vielleicht mich noch als Fachmann dafür oder den Kinderarzt oder wen auch immer. Denn ich kann eben einiges daraus ablesen. Auch zum Beispiel solche Tage, die sehr turbulent waren, weil ich Babymassage, dann Babyschwimmen hatte. Dann war ich noch bei einer Freundin, die auch zwei kleine Kinder hat, wo Remi Demi war. Dann bin ich noch schnell auf dem Nachhauseweg einkaufen gewesen, 2 Stunden, habe das ganze Auto vollgeladen. Und dann wundere ich mich doch, warum mein Kind abends nicht zur Ruhe kommt. Das heißt, auch hier, wenn besondere Tage angestanden haben, wo ich sehr, sehr viel und sehr turbulent eben zugegangen ist, das kann auch natürlich zu einer Unruhe führen. Es kann aber auch manchmal einfach sein, dass dieser Schlaf-Wach-Rhythmus komplett durcheinander gekommen ist. Und das kennt ihr ja so aus den neugeborenen Zeiten, dass Kinder nicht auf die Welt kommen und sofort einen angeborenen Tag-Nacht-Rhythmus haben, sondern vielleicht schlafen die tagsüber mega gut, sind ganz entspannt und sobald es dunkel wird, als hätte man den Wecker danach gestellt, sind die Glocken hell wach und feiern Party, dann wenn ich am müdesten bin. Das kennen wir aus den ersten Tagen und manchmal auch aus den ersten Wochen, aber meist tun uns ja dann doch die Kinder den Gefallen, dass sie sich so dem eigenen Rhythmus und dem Tageslicht auch ein Stück weit anpassen. Es kann aber auch mal im späteren Alter dazu führen, nach ein paar Monaten, wenn sich das eigentlich schon gut eingegroovt hat, dass die Kinder nochmal so ein komplettes Tohuwabohu erleben. Das kann sein, wenn ich vielleicht aus einem Urlaub zurückkomme. Wir nennen das dann Jetlag und sind nach 2 Tagen eigentlich wieder voll einsatzbereit, aber bei den Kindern zieht sich das länger hinterher. Oder, was auch immer so ein Klassiker ist, diese Umstellerei der Uhr vor und zurück. Unser Eins bringt es ja schon so ein bisschen aus dem Trott, aber für die Kinder heißt das manchmal, das ist ja nur eine Stunde. Und trotzdem ist es für die Kinder sehr anstrengend. Jetzt stellt euch vor, ihr habt einen Urlaub, wo wir eine Uhrumstellung von 4 Stunden hatten. Auch das lässt länger seine Spuren noch zu spüren. Tja, und wenn ich das dann irgendwie für mich so aus dem Protokoll herausgelesen habe, dass da vielleicht zu viel los war, dann kann ich das natürlich reduzieren und das sollte ich dann auch schnellstmöglich machen. Wenn ich herausgefunden habe, ja, okay, das kommt immer nach der und der Mahlzeit vor oder wenn ich das und das gefüttert habe, dann wäre natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Recherche herauszufinden, ob das Kind gegen dieses oder diese Lebensmittel eine Allergie oder eine Unverträglichkeit entwickelt, wo es starke Blähungen drauf hat oder aufstößt oder ja dann auch auffällige Stühle entwickelt oder erbricht. Also das wäre wirklich auch nochmal sinnvoll, denn das kann man ja dann relativ schnell beheben, um einfach was anderes zu füttern. Was immer eine Wichtigkeit bei allen Schlafproblemen bietet, ist nochmal so diese Schlafrituale oder überhaupt die Rituale für den Tag zu bedenken. Je geordneter ein Tagesablauf für ein Baby ist, umso ruhiger und entspannter erleben wir meist auch die Kinder. Das wäre mal so ein großer Baustein, auf den ich gleich noch näher eingehe. Das nächste, was mir auch nochmal am Herzen liegt, ist, dass wir natürlich heute das Problem haben, dass viele Mütter früh wieder in die Berufstätigkeit einsteigen. Das will ich auch gar nicht diskutieren. Das ist auch für jeden, der muss da gucken und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dieses frühe wieder in den Beruf gehen, das Kind morgens bei der Tagesmutter abgeben, diese Bindung, diese Nähe, die dem Kind jetzt den ganzen Tag abgeht, holen die Kinder sich ganz gnadenlos in der Nacht wieder. Das heißt, ich hole das Kind nachmittags bei der Tagesmutter ab, die sagt, oh, es war alles super und alles prima. Aber in der Nacht habe ich das Gefühl, ich gehe kaputt, weil das Kind jede Stunde wach wird, gestillt werden möchte oder getragen werden möchte. Und das hat kein Problem mit, es hat was Falsches gegessen oder das Tagesprogramm war zu viel, sondern ihm fehlt die Nähe. Und zwar diese Nähe, die man natürlich nicht als Tagesmutter mit 5, 6 Kindern haben kann, sondern diese Nähe von getragen werden, in den Arm nehmen, dieses ganz nah. Und hier haben wir natürlich auch bei jedem Kind so eine große Individualität. Das eine Kind braucht es nicht so in dieser Intensität und ein anderes Kind braucht es einfach, dass es getragen wird, dass es diese Nähe hat, den Puls hört, den Geruch von Mama aufnimmt oder von Papa aufnimmt, diese Innigkeit. Und da erlebe ich häufig, dass bei diesen Kindern das dann in der Nacht reguliert werden soll und sie das einfach wieder einfordern. Auch hier überlegen, da habe ich natürlich jetzt nicht den mega guten Tipp für euch, weil wenn ich arbeiten gehen muss, dann kann ich eben am Tag nicht da sein. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit, das wäre jetzt so ein kleiner Tipp zur, ja, zum Reinkommen, nenne ich es jetzt mal. Das wäre, wenn ich nachmittags dann das Kind abhole, dass ich dann versuche, keine Alltagstätigkeiten mehr wie einkaufen und noch organisieren vom Haushalt oder sowas zu machen, sondern mich dann in dieser Zeit, in der das Kind noch wach ist, bevor es wieder müde wird für den Abend, ihm diese Nähe gebe. Also in Form von ganz viel tragen, Innigkeit, Hautkontakt spüren lassen, Babymassage wäre hier immer ein ganz, ganz guter Tipp. Ist überhaupt bei vielen Schlafproblemen oder Regulationsstörungen ein ganz wichtiger Tipp, den ich euch ans Herz legen möchte. Wenig Trubel, wenig Ablenkung schon wieder von außen. Natürlich hast du jetzt vielleicht das Bedürfnis, oh, jetzt habe ich so viel gearbeitet und ich möchte jetzt noch mal eine Freundin treffen oder das erledigen. Aber gerade wenn die Nächte unruhig sind, möchte ich dir hier sagen, genieß noch mal intensiv die Zweisamkeit mit deinem Baby. Das darf natürlich auch der Partner machen, aber dass dieses Kind einfach diese fehlende intensive Nähe noch mal nachholen darf. Jedes Ritual, was wir einführen wollen, um den Schlaf zu verbessern, braucht Zeit. Zeit und Geduld. Das ist natürlich das, was wir gar nicht haben, ich weiß. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, jetzt habe ich doch das 2 Tage gemacht. Aber nach 2 Tagen haben wir noch kein Ritual. Ein Ritual festigt sich so frühestens nach 3 bis 4, 5 Wochen. Vorher brauchen wir nicht darüber reden, dass ich ein Ritual weder für die Mama noch für den Papa noch für das Baby eingerichtet hat. Wie sollte das aussehen? Ich sollte den Tagesablauf von einem Baby strukturieren. Das heißt, jeden Tag der Woche versuche ich, das Kind zur gleichen Zeit aus dem Bett zu holen oder den gleichen Tagesstart zu haben. Das heißt, wenn ich das morgens um 7 Uhr sonst fertig mache für, ich gehe jetzt mal bei dem oder bleibe mal bei dem Beispiel für die Tagesmama, weil ich selber auch um 8 arbeiten muss, dann sollte ich das am Wochenende auch tun. Denn das Kind, das Baby, versteht jetzt nicht, dass jetzt Samstag oder Sonntag ist, sondern es versteht nur, oh, jetzt bin ich wieder ganz durcheinander nach 2 Tagen, weil da wurde ich jetzt erst irgendwie, durfte ich erst um 8 aus dem Bett oder wurde angezogen. Ne? Also versucht hier wirklich bei diesen klassischen auch Uhrzeiten zu bleiben und wirklich überlegen, bevor ihr damit startet, wie kann ich das in den normalen Alltag wirklich immer durchhalten? Also es gibt natürlich so Wunschvorstellungen, wie man gerne in den Tag starten würde. Aber wenn ihr merkt, das ist eine Wunschvorstellung, der kann ich gar nicht gerecht werden Tag für Tag, dann fangt damit erst gar nicht an. Also ihr baut euch ja damit schon wieder ein eigenes Karussell und einen Druck. Sondern versuch wirklich, dich mal in einer ruhigen Stunde hinzusetzen und zu überlegen, was ist für mich möglich, wenn ich jetzt berufstätig bin oder eben auch nicht? Wie kann mein Tag jeden Tag wirklich starten mit meinem Kind? Vielleicht habe ich auch morgens genügend Zeit, eine Babymassage zu machen, um in den Tag zu starten. Vielleicht ist euer Kind aber auch gleich richtig gut und aktiv drauf. Dann kann ich den Morgen oder diesen Tagesstart natürlich auch mit ja, ein paar Spielchen irgendwie starten, dass es da wirklich auch abgeholt wird. Ich kann natürlich auch eher, wenn auch mir das und meinem Gemüt eher entspricht, vielleicht morgens mit einer ruhigen Geschichte starten, dass ihr euch irgendwie ein schönes Bilderbuch oder irgendwas nehmt oder irgendetwas, womit ihr beide gut in den Tag startet. Dann hatte ich es ja eben schon von Nähe und Zärtlichkeit. Das kann ich über verschiedenste Instrumente natürlich ans Kind bringen. Gut und wichtig sind immer die Wickelzeiten, dass wir das nicht nur als routiniertes, wir wollen jetzt die Windel wechseln, wollen das Kind säubern und dann wieder schnell anziehen, sondern in dem Moment, wenn das Kind nackt vor euch liegt und wir diesen Haut-zu-Haut-Kontakt auch genießen können, dass ihr das mit etwas Schönem verbindet. Was könnte das sein? Erzählt Geschichten auf der Haut. Macht Yoga-Übungen mit dem Baby auf dem Wickeltisch. Oder vielleicht auch einfach unspektakulär, pustet mal dem Kind über den Bauch oder ne, das kitzelt ja auch. Ihr werdet dem Kind einfach ein Lachen abbringen können oder holt euch ja Hilfsmittel wie eine kleine Feder, die kitzelt oder solche Fingertierchen, die dann auch mal quer über den Bauch laufen können oder sich verstecken in der Armbeuge. Also versucht hier eurer Fantasie wirklich freien Lauf zu lassen. Oder ihr setzt euch morgens mal eine rote Clownsnase auf und versucht damit dem Kind einfach mal den Tagesstart ein bisschen zu versüßen. Also versucht, hier dürft ihr schon auch abwechslungsreich sein, aber versucht halt wirklich immer wieder diese Zeiten und was ihr oder wie ihr mit dem Kind interagiert, gleichzulassen. Vielleicht habt ihr auch morgens genügend Zeit, wirklich eine klassische Babymassage durchzuführen. Was auch immer zu eurem Tagesablauf passt. Die Mamas, die stillen, haben natürlich, was so diese Stillmahlzeit nochmal angeht, einen besonderen Pluspunkt. Denn am Ende einer Stillmahlzeit wird automatisch nochmal ein Stoff ausgeschieden, welcher das Einschlafen begünstigt. Das heißt, viele Kinder werden ja auch an der Brust müde und schlafen an der Brust dann mehr oder weniger auch ein. Wir kennen alle das Phänomen, an der Brust eingeschlafen und dann hat man ja wie eine ganz heilige Porzellantasse in der Hand und versucht, das dann ganz vorsichtig abzulegen, das Baby, in der Hoffnung, es schläft weiter. Und dann wird es natürlich auch schnell wieder wach. Das hat damit zu tun, dass die Kinder aus ihrer Tiefschlafphase wieder hochkommen. Die schlafen noch nicht sehr lange in der Tiefschlafphase, sondern das wechselt immer und sehr schnell, so nach 20 Minuten. Und wenn das Kind dann so aus dieser Tiefschlafphase hochkommt, noch gar nicht die Augen aufmacht, aber dann checkt es für sich ab, sind alle äußeren Umgebungseigenschaften so, wie ich eingeschlafen bin. Riecht das hier noch so? Ist die Temperatur noch so? Spüre ich den Arm um meinen Kopf von der Mama? Und wenn sich das nicht alles mit Ja beantworten lässt, dann kommt so dieser Notschalter, der sagt, hier stimmt was nicht. Ich muss wach werden. Hier passiert irgendwas. Hier hat sich irgendwas verändert, damit wir das Kind wach. Das heißt, es ist erstmal kein Problem, an der Brust einzuschlafen, aber dementsprechend ist es auch kein Problem, wenn das Kind, wenn es dann 5 Minuten irgendwo abgelegt wurde, dass es eben auch wieder wach wird. Das heißt, versuche dein Kind hier liebevoll dann auch einfach weiterhin zu begleiten, dass es vielleicht erneut den Weg in den Schlaf findet. Und das ist etwas, was es erst in den nächsten Monaten auch lernt, also das ist noch keine angeborene Fähigkeit, dass das Kind alleine unbegleitet in den Schlaf findet. Lass dir hier wirklich nichts einreden von wegen, du verwöhnst dein Kind, weil du es in den Schlaf trägst oder überhaupt, weil man zu viel massiert oder Hautkontakt mit dem Kind hat. Wir können ein Kind im ersten Lebensjahr definitiv nicht verwöhnen. Was auch immer eine gute Wirkung auf das Kind hat, ist die mütterliche oder väterliche Stimme, die es natürlich schon seit der Schwangerschaft wahrgenommen und kennengelernt hat. Wichtig ist natürlich hier selber ruhig zu bleiben, wenn ich jemanden in den Schlaf begleiten möchte. Und wenn du für dich spürst, du bist selber nicht ruhig, dann wirst du auch keinen Erfolg haben, deinem Kind mit einer Geschichte oder mit etwas zu singen, den Schlaf zu erleichtern. Dafür ist es immer notwendig, selber erstmal ruhig zu werden. Und ich habe ja euch ja schon des Häufigeren erzählt, was mir dann immer hilft in solchen Situationen, ist wirklich die tiefe Bauchatmung. Wenn ihr merkt, ihr seid so aus eurer inneren Mitte heraus sehr unruhig, selber im Kopf turbulent und ihr seid alles andere wie ruhig, dass ihr dann wirklich mal euch eine Minute nehmt, die Augen schließt, vielleicht auch mal kurz aus dem Zimmer geht und eine Minute intensiv für euch durch die Nase den Bauch großatmet und durch den leicht geöffneten Mund lange die Luft wieder ausströmen lässt, bis du so merkst, die Wirkung tritt ein. Mein Puls wird ruhiger, mein Blutdruck fährt runter, ich komme wieder so langsam bei mir an und ich erde mich. Denn erst in diesem Zustand habe ich die Möglichkeit, jemand anderen jetzt wirklich auch in die Ruhe zu begleiten. Und dann kann ich gut probieren, ob ich mit irgendeinem Schlaflied oder mit irgendetwas, was dir gerade durch den Kopf geht, ein Lieblingslied von dir, das Kind im Schlaf begleiten kann. Das nächste, was ich auch ganz wichtig finde, ist, das Schlafen vorzubereiten. Also nicht aus dem größten Trubel, jetzt den Schlafanzug an, Schlafsack an, so gut Nacht und Schlaf. Das funktioniert eigentlich nie, das kennen wir ja auch. Also wenn ich einen trubeligen Tag in der Praxis hatte oder wo auch immer, dann brauche ich auch für mich einfach nochmal was zum Runterkommen. Ob ich dann ein paar Seiten von einem Buch lese oder einfach nochmal eine Stunde blöd das Fernsehen anknipse und mich damit betüdeln lasse. Irgendetwas, um wirklich zu sagen, oh, ich kann jetzt von meinen Alltagsgeschäftigkeiten runterkommen. Und das braucht ein Kind auch. Zumal ja diese ganzen Einflüsse und Eindrücke, die wir jetzt erstmal, weil wir an der Seite des Babys waren, als unspektakulär erleben, heißt das ja nicht, dass das fürs Baby auch unspektakulär war. Denn hier sind ja die Empfindungen und die Reize nochmal deutlich stärker. Stellt euch nur immer wieder mal vor, dass das Kind 9 Monate lang schallgeschützt, gewärmt, in Dunkelheit ein Stück weit gewachsen ist. Und alleine dieses Licht, was wir überall in unseren Räumen haben, das Tageslicht von draußen, die Sonne, das künstliche Licht, ob es dann der Fernseher ist, der mit seinen ganzen vielen Lichtreflexen noch einfällt, dann waren wir irgendwo unterwegs, eine Autofahrt, neue Gerüche, neue Geräusche. Das alles sind Eindrücke und Einflüsse, die auf das Kind eine Wirkung haben. Und gerade in den ersten Wochen und Monaten ist das schon fast zu viel. Und deshalb ist es gut, manchmal, gerade wenn die unruhig sind, diese ganzen Reize so ein bisschen einzudämmen. Und eben auch dieses Schlafen vorzubereiten. Das heißt, sich vielleicht eine Stunde vor dem Schlafen Zeit nehmen und in ein Zimmer gehen oder den Fernseher ausmachen. Ihr erlebt das immer wieder, dass in manchen Häusern der Fernseher einfach den ganzen Tag läuft. Ich glaube, der geht mit dem Lichtschalter an. Auch wenn der Ton ausgeschaltet ist, sind das trotzdem permanente Einflüsse und Eindrücke, die das Kind verarbeiten muss. Und auch für euch bedeutet das, wenn ich mal diese ganzen äußeren Reize ausblende, dass ich mal wirklich mit allen Sinnen mich auf mein Baby einlasse. Das ist etwas, was die heutige Generation gar nicht mehr so gut kann, weil wir ja ständig, ja, wir müssen ja diese Multitasking-Fähigkeit permanent unter Beweis stellen. Wir gucken ins Handy. Mit dem anderen Telefon telefonieren wir und sprechen noch mit jemandem und schreiben auch noch irgendwie eine Nachricht an jemand ganz anders. Also versucht mal hier alle eure Sinne zu bündeln und auf euer Kind wirklich zu gucken. Das könnte bedeuten, mit allen Sinnen eine Babymassage zu machen. Das könnte sein, mit allen Sinnen auch ihr einfach mal ein kleines Buch angucken. In Luftballon einfach mal nehmen, einen, nicht 20, und die müssen auch nicht rasseln, sondern einfach nur einen roten Luftballon, den ich dem Kind zeige, den ich es fühlen lasse mit den nackigen Füßchen, nackten Händen, den der mal angeleckt werden darf oder, also dass wir wirklich mal uns dem Kind widmen und mit einer Kleinigkeit spielen oder einfach nur mal begucken. Also wir minimieren mal so alle Reize von außen. Und das nächste, was noch ein wichtiger Punkt ist, dass wir anfangen, unser Baby lesen zu lernen. Es kommt ja kein Baby mit Gebrauchsanweisung auf die Welt. Das heißt, wir müssen diese ersten Monate dafür nutzen, wie tickt mein Kind und wie kann ich die Mimik meines Kindes in meine Sprache übersetzen. Das heißt, auch zu erkennen, wann zeigt mir eigentlich mein Kind die ersten Müdigkeitserscheinungen an. Das muss nicht immer erst das Gähnen sein oder das Reiben der Augen, sondern wenn ein Kind anfängt, starr in eine Richtung zu gucken, das ist ein Zeichen davon, kurz davor zu sein, einzuschlafen. Es kann gar nichts mehr außenrum wahrnehmen, es guckt nur noch auf einen starren Punkt. Und wenn ich das bei meinen Eltern häufig beobachte, dann ist genau jetzt der falsche Moment, dem Kind wieder, ja, guck mal hier und mach mal da und guck mal, da ist eine Rassel und guck mal hier, mach mal mal. Oder das Kind wird schon wieder gedreht, hochgenommen, was auch immer. Ich störe damit den natürlichen Einschlafprozess des Babys. Das heißt, ich muss mich wieder ein Stück zurücknehmen. Und deshalb habe ich gesagt, sich selber mal zurücknehmen und das Kind mal beobachten, da lese ich ganz viel heraus. Also das heißt, auf diese Frühwarnzeichen von Mama, ich bin müde, einfach schon mal aufmerksam gemacht zu werden, damit ich damit vermeiden kann, dass das Kind in eine Übermüdung kommt, was mir dann natürlich dieses Hamsterrad bringt, es schafft es ganz schwer einzuschlafen. Wenn dieser Satz von Eltern an mich herangetragen wird, dann gucke ich immer zurück, was war denn alles vorher? Wie viele Zeichen hat das Kind vielleicht schon von sich gegeben, in denen das äußere Umfeld immer wieder falsch gehandelt hat und ich trage es nochmal und wir wippen nochmal auf den Ball und wir machen nochmal dies und wir machen nochmal Hü und wir machen nochmal Hott. Und wenn das Kind da in dieser Einschlafphase 10-mal rausgerissen wird, dann kommt es in der Übermüdungsphase, es wird immer schwieriger, den Absprung in den Schlaf zu finden. Also Vorsicht. Und der letzte Punkt, den ich euch noch für ein wichtiges Umfeld oder eine gute Atmosphäre zu schaffen, um schlafen zu können. Also die Schlafatmosphäre nochmal für so ein Kind zu checken. Hier wäre jetzt erstmal so die Ansage, 16 bis 18 Grad Raumtemperatur, gut gelüfteter Raum. Ein entweder Babybettchen, wo sich keine Decke, kein Kopfkissen drin befindet, keine Kuscheltiere irgendwo im Gesichtsbereich, eine gut belüftete Matratze. Und ich bin eigentlich ein großer Freund davon, tagsüber, wenn ein Kind schlafen soll, es bei Licht schlafen zu lassen. Denn alleine, wenn ich jetzt darauf verzichte, Rollläden oder Vorhänge zuzuziehen, dann habe ich eher die Chance, diesen Tagesschlaf, Mittagsschlaf, Vormittagsschlaf eher ein bisschen zu minimieren, dass dieser gewisse Lichtreiz, der durch das Fenster reinkommt, das Kind nicht in einen zu tiefen Tiefschlaf zu bringen. Anders in der Nacht, dass ich hier wirklich deutlich mache, du, jetzt passiert was anderes, jetzt wird es ruhiger, es wird dunkler. Ja, wenn ein Kind sich bei kompletter Dunkelheit schwer tut, kann ich mal auf sowas Dimmbares eingehen, aber ich sollte wirklich versuchen, wenig künstliches Licht einzusetzen, mit wenig diesen Blauanteilen, sondern das wirklich runter reduzieren, wie wir das auch so von der Bildschirmarbeit kennen, dass das Kind hier wirklich ja auch durch dieses wenigere einfallende Licht vom Stoffwechsel her schon runtergefahren wird. Das heißt, hier könnte ich im Schlafzimmer auch noch mal kurz überlegen, was sind denn schlaffördernde ätherische Öle? Und auch hierbei gilt noch mal ganz klar, bei einem Baby werden ganz, ganz sanft nur Düfte und ätherische Öle eingesetzt. Als Empfehlung würde ich hier mal Lavendel anführen. Und wenn ich in einen Raum komme, den ich für ein Baby beduftet habe, dann ist das ein Hauch, ein wirklich nur ein Hauch von sowas. Ich komme rein und bin mir gar nicht sicher, rieche ich da nur was oder liegt da wirklich was in der Luft? Also versucht nie so einen Raum zu schaffen für ein Baby, wo man wie so gegen eine Duftwand läuft. Das ist viel zu stark, viel zu hoch konzentriert. Hier gilt wirklich weniger ist mehr. Andere Idee, die ich auch ganz sinnvoll finde, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Ritual eine Stunde vor dem Schlafen gehen, das Kind mit einer Babymassage verwöhne, dass ich vielleicht in das Trägeröl der Babymassage einen Hauch von einem Lavendel, von einem hochwertigen Lavendel dazugebe. Also wirklich ein Vierteltröpfchen, Das heißt, das Baby bringt einfach diesen Duft nochmal mit sich und fährt durch diesen Lavendelgeruch auch nochmal richtig gut runter. Wäre auch nochmal denkbar und eine Idee, muss aber nicht, muss ja auch für euch passen. Aber diese Schlafatmosphäre und zu gucken, wie kann ich ja dieses Ritual schon diese Stunde vorher gut für mich und für mein Kind irgendwie arrangieren, ist, glaube ich, ein großer Baustein in einer ungestörten oder ruhigeren Schlafatmosphäre. Und sollte eure Kinder und euch selber auch, ihr werdet nämlich auch merken, wenn ihr euch das gönnt, werdet auch ihr besser schlafen. Man hat ja immer so eine Wechselwirkung aufeinander. Ob das jetzt Papa Kind ist, wenn der zu Hause ist und das Kind betreut, oder die Mama auf das Kind. Wir sind immer ein Spiegel unserer Kinder. Das heißt, wenn ich sehr unruhig bin, wird sich das auch auf das Kind spiegeln. Und von daher, wenn ich die Eltern in Ruhe bringe, dann spiegelt sich das auch wieder nach einer gewissen Zeit beim Kind. Also von daher ist die Behandlung eigentlich von beiden wichtig. Erstmal von den Eltern, da können wir aktiv dran gehen, und das spiegelt sich dann eben wieder auf dem Kind. Ja, ich hoffe, dir ein paar sinnvolle und für dich gut und leicht umsetzbare Aspekte geschenkt zu haben in der heutigen Folge, um ein bisschen ruhiger diese ganze Geschichte anzugehen. Aber was ich auf jeden Fall als letzten Satz noch mit in diese Folge packen möchte, ist: Durchschlafen ist in den ersten Jahren mit Kind keine Erwartung, die ich an das Baby haben sollte. Mein Schlafbedürfnis ist aber trotzdem da. Und was bleibt mir da anderes übrig, als tagsüber, wenn mein Baby sich jetzt für Schlafen entschieden hat, so clever zu sein und mich auch mit hinzulegen? Denn dann schaffe ich genau das, ich bin ruhiger und habe auch abends oder in der Nacht viel mehr Nerven und viel mehr Ausdauer, hier mein Kind beim Wiedereinschlafen zu begleiten. Ich wünsche euch gute Nächte und schlafreiche Tage. Lasst euch nicht vom Umfeld verunsichern und stellt bitte keinen anderen Eltern die Frage, na, schläft schon durch. Eigentlich sollte das eine No-Go-Frage werden. In der ganzen Elternschaft. In diesem Sinne, euch alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.